Halleluja. Wir wollen Gottes Wort lesen. Wir starten mit unserem neuen Predigtreihe. 1. Korinther. Kapitel 1, Vers 1. Gottes Wort. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, da haben wir sie wieder, die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort, in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe, an keinem Charisma Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis an das Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott aber ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unserem Herrn. Und zusammen sagen wir Amen. Jesus, wir danken dir, Herr, für dein heiliges Wort, Vater. Wir danken dir, Herr, wir leben in dunklen Zeiten, Herr. Wir leben in absolut hoffnungslosen Zeiten, Herr, aber wir danken dir, dass wir Jesus haben. Danke, Jesus, Herr. Wir sind reich an allem, was du uns geschenkt hast. Wir haben keinen Mangel an irgendeinem Charisma, Vater. Keinen Mangel an Erkenntnis, Herr. Keinen Mangel an Kraft. Du wirst uns festigen. Die ganze Welt geht aus den Fugen. Alles erschüttert, Vater. Sowohl in Venezuela, im Irdischen, als auch im Geistlichen, im Spirituellen. Alle drehen durch, aber die Gemeinde Gottes steht fest. Amen. Denn du bist unser Fels und du bist unser Anker. Danke, Jesus. Lass uns Jesus noch mal einen Applaus geben. Amen. So, seid ihr bereit? Ich werde ein bisschen heute kürzen. Wir werden uns heute beginnen mit dem ersten Teil unserer neuen Predigtreihe, 1. Korintherbrief. Wir haben es ein bisschen provokativ betitelt. Ich weiß, ich bin in einer Pfingstgemeinde, ich bin in einer charismatischen Gemeinde. Wir sind alle Fans von Wundern und Zeichen. Amen. Preis dem Herrn. Wo seid ihr? Die Hitze, ne? Alle gucken mich so an wie mein Hund um die Ecke, ne? Wo ist der nächste Wassertopf? Amen. Genau, aber wir lieben Charismen, wir lieben Wunder und Zeichen, aber wir haben diese Predigtreihe genannt, Charakter über Charisma. Was übersetzt heißt in Deutsch, Charakter regiert über Charisma. Charisma, sagen wir gerne so als Prediger, bringt dich an den Ort des Segens. Amen. Aber Charakter hält dich auf dem Level des Segens. Amen. Beides gehört zusammen, nicht entweder oder, aber tatsächlich Charakter regiert über Charisma. Und vielleicht bist du ein bisschen erstaunt, sagst du, wow, 1. Korintherbrief, das ist doch der Brief für die Pfingstler, fürs Zungenreden. Aber tatsächlich 1. Korinther 12, 1. Korinther 14, unser Lieblingskapitel über die Geistesgaben, werden zentriert, werden zusammengehalten wie eine Klammer. 1. Korinther 13, die Liebe regiert über alles. Amen. Haben wir Geistesgaben, haben wir die Liebe nicht, haben wir gar nichts. Haben wir Geistesgaben, haben wir Charakter nicht, haben wir gar nichts. Darum geht es in dieser Predigtreihe. Wir beginnen mit dem ersten Teil. Und der erste Teil beschäftigt sich mit den Versen, die ich gerade gelesen habe, dass du, dass ich, wir sind berufen aus Gnade. Amen. Es ist aus Gnade, aus Gottes Willen. Ich habe am 16. April meinen 44. Geburtstag gefeiert. am 16. April circa 22 Uhr nachts im Bett von Southampton habe ich mein sündiges Leben Jesus Christus gegeben und bis heute habe ich es nicht bedauert. Amen. Jesus ist Herr. Amen. Er hat mich treu erachtet und seit Dezember 1989 bin ich im vollzeitlichen Dienst. Oh, vollzeitlicher Dienst. Weißt du, was meine größte Sorge war? Woher kommt mein Gehalt? Nicht wahr? Ich wollte nie einen vollzeitlichen Dienst. Aber Gott ist treu, der uns berufen hat. Ich gebe dir die Telefonnummer von meiner Frau, die weiß alle meine Fehler. Ich bin so lange nicht im Glauben, weil ich so toll bin, sondern wir sind so lange im Glauben, weil Jesus so toll ist. Amen. Gott ist treu, er hat uns berufen und zwar aus Gnade. Nicht wegen unserer Charisma, nicht wegen unserer Begabung, sondern wegen seiner Gnade. Amen. Jetzt könnten wir eigentlich alle schon nach Hause gehen. Das war eigentlich schon das Thema von heute. Da werdet ihr glücklich, nicht wahr? Aber weil ihr ja alle so die Bibel liebt, ne? Wollen wir doch noch ein bisschen tiefer gehen. Und ich will noch mal ganz kurz einen Überblick geben für unser Studium im ersten Korintherbrief. Der Korintherbrief kann eingeteilt werden, kann in 6 Teile. Da ist einmal das Thema der Spaltung. Korinth war berühmt für die Spaltungen in der Gemeinde, Kapitel 1 bis 4. Korinth war berühmt für seine sexuellen Ausschweifungen in der Gemeinde und wie Paulus das Evangelium als ein leuchtende Arznei gibt für die Einladung für ein sexuell reines Leben. Kapitel 8 bis 10 ist die Debatte über das Götzenopferfleisch, da geht es um Essen, das ist in Deutschland auch sehr wichtig, Essen, Amen. Dann Kapitel 11 bis 14, das war das Chaos in den Gottesdiensten, Amen, manche Leute lieben sogar Chaos, aber da geht es auch um die Liebe Christi. Und das letzte Kapitel, Kapitel 15, da geht es um die leibliche Auferstehung Jesu als die Grundlage für unsere Hoffnung. Wo Paulus sagt, wenn wir nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist, dann ist alles umsonst. Alles, was wir hier tun, ist umsonst. Korinth war eine Weltmetropole, war eine Handelsstadt für einen orthodoxen Juden wie Paulus. Ich gucke jetzt gerade, ich habe jetzt eine neue App, ich habe jetzt Easy TV. Ne? Ich gucke jetzt immer israelische Filme so von orthodoxen Juden. Ne? Einfach mich so ein bisschen hineinzufühlen in die Welt von Paulus. Und Korinth war für die orthodoxen Juden, so für auch für einen Paulus, das Sodom und Gomorra. War wirklich absolute Satanismus, was da gelaufen ist. Es war nicht nur eine Handelsmetropole, es war nicht nur das Zentrum von Geld, von politischer Macht, es war das Zentrum der Prostitution, wieso jetzt Deutschland. Deutschland ist gerade das Bordell Europas, so war auch Korinth das Bordell der ganzen Welt. Aber nicht nur sexuelle Unreinheit, sondern auch spirituelle Unreinheit, wie du es nicht vorstellen kannst. Tempelkulte in boshaftigster Weise. Aber trotzdem philosophische Weisheit, das Zentrum der Philosophie und auch das Zentrum der Rhetorik. Und zwar, wie man andere platt macht. Jeder, der so ein bisschen Fan von YouTube ist und von Debatten, der weiß, wie man andere durch Rhetorik platt machen kann, in der Politik oder auch in der Philosophie. In diesem Sodom und Gomorra, in diesem absoluten Abort aus der Sicht eines orthodoxen Juden, gründet dieser orthodoxe Jude ehemals, der jetzt ein brennender Nachfolger Jesu ist, bei den Feinden Gottes, bei dem absoluten Abschaum der Geschichte, eine Gemeinde. Das ist krass. Das ist krass. Und der erste Korintherbrief ist ein Brief, der tragisch ist, weil er spiegelt so ein bisschen die tragische Liebesgeschichte zwischen dem Gemeindegründer Paulus, der diese Gemeinde mit seinem Blut, mit seinem Herzblut gegründet hat und der Gemeinde, die immer mehr in diesem Kampf stand, wollen wir die Kultur von Jesus leben oder wollen wir die Kultur leben, die in Korinth gelebt wird? Und Paulus war wie so ein schmerzhafter Reminder, ihr habt ein anderes Ziel. Euer Ziel sind nicht die Ziele der Kultur von Korinth, sondern eure Ziele sind andere. Die Gemeinde von oder die Stadt Korinth war geprägt von sexueller Ausschweifung, sogenannter Freiheit, psychedelisch-ekstatischer geistlichen Erfahrung, Pseudokarismen und griechisch-philosophischer Weisheit und Erkenntnis und politisch-manipulativer Rhetorik. Und hier kommt Paulus in den Versen 4 bis 9 und sagt, all das ist glänzend, all das ist verführerisch, all das beeinflusst euer Denken und euer Leben, aber in Christus seid ihr jetzt schon reich gemacht. Amen. Halleluja. Vers 4. Ich danke Gott alle Zeit für die Gnade Gottes, die er euch gegeben hat. Ihr seid reich gemacht in allem Wort, in aller Erkenntnis. Ihr habt an keinen Charisma-Mangel. Und Ehe wird euch festigen. All das sind Tugenden, die Korinth berühmt gemacht haben. Große Rhetorik, große philosophische Erkenntnis, Stärke durch Rhetorik, Freiheit durch sexuelle Freizügigkeit. Und Paulus sagt, all das habt ihr in Christus. Ihr braucht nicht mehr diese Ersatzbefriedigung von Korinth. Und die Gemeinde entfremdete sich immer mehr von ihrem Gemeindegründer. Und es ist in diesem Brief lesen wir, und wir werden das noch kommen in den kommenden Kapiteln, werden wir diese Entfremdung und diesen Zerbruch dieser Liebesgeschichte zwischen Paulus, dem Gemeindegründer, und Korinth merken, wie die Gemeinde sich abwandt von Paulus, der sie immer wieder erinnerte an die Kontrastkultur. Er sagt, es gibt keinen Frieden mit dem Satan. Wer Jesus nachfolgt, der ist in einem ständigen, unversöhnlichen Kampf, weil wir sind eine Kontrastkultur zu der Welt. Mit ihrer Unreinheit, sexuellen Unreinheit, mit ihrer spirituellen Unreinheit, mit ihren Werten von Erkenntnis und von politischer Macht. Wir haben eine Antikultur in Jesus Christus. Und das lässt uns erstmal schlucken. Und diesen Paulus, der war für sie unangenehm. Der erinnerte sie immer wieder daran, wir müssen Buße tun. Und wenn du Menschen begegnest, die dich immer wieder daran erinnern, dass sie Buße tun müssen, solchen Menschen sind unangenehm. Sie sind wie ein Stachel im Fleisch. Und sie haben auch Paulus verachtet. Paulus, der hier schreibt in den ersten drei Versen, ich bin ein berufener Apostel. Und auch ihr seid berufen, nicht weil ihr so rhetorisch hervorstechend seid, nicht weil ihr so unglaublich mächtig seid, sondern wegen der Gnade Gottes. Das ist erstmal demütigend. Das erinnert mich übrigens an Bruder Afschar. Bruder Afschar sagt immer, wenn ich ihm danke, sagt er, nicht danke Afschar, danke Jesus, nicht wahr? Und das ist erstmal nett, ne? Aber wenn ich ihm dann mal was bringe, ne, dann sagt er immer, nicht danke Pastor Mario, danke Jesus, ne? Wo ich dann so ein bisschen denke, ah, das hat jetzt gerade wehgetan, weil ich habe mir so viel Mühe gemacht, ne? Und letztens habe ich mich ja auch ein bisschen für ihn revanchiert. Ne, dann hatte ich den, weil wir müssen ja sparen, ne? Wir sind eine Gründungsgemeinde, wir können nicht den teuersten Kaffee von Rewe kaufen. Ich kaufe immer den Kaffee von Ja. Ne? Und dann kam er letztens zu mir und sagte, Bruder Mario, Kaffee war nicht gut, zu billig, nicht wahr? Sage ich, das war nicht Pastor Mario, es war Jesus, danke Jesus, nicht wahr? Da haben wir zusammen gelacht, Amen, weiß nicht mehr. Aber das wieder zum Thema zurück. Paulus erinnert sie daran, dass die Berufung, mit der wir berufen worden sind, nicht aufgrund unserer Begabung oder unseres Charisma ist. Ein besonderer Schmerz lesen wir auch, als die Korinther ihn verachteten und sagten, seine Briefe sind gewaltig, aber seine Gegenwart ist verachtenswert. Das ist ein interessanter Einblick in das Leben und in das Psychogramm von Paulus, den wir immer so als Felsen der Theologie erkennen. Wahrscheinlich, wenn wir Paulus vor uns gehabt hätten, physisch, war er ein kleiner Mann. Paulus heißt eigentlich klein. Und er war kränklich und er schien auch in seiner Rhetorik nicht der besonders brennende Prediger zu sein. Zum Beispiel Apollos, von dem wir nächste Woche hören werden, war ein glänzender Rhetoriker. Er war gewaltig in Wort und Sprache. Und sie, die sie geprägt waren von dieser Kultur in Korinth, Paulus passte nicht mehr in das Schema von Korinth. Paulus war für sie ein Schwächling, dagegen Apollos gewaltig und feurig im Wort. Aber ich sage dir, ich war letzte Woche bei einer Beerdigung, da habe ich nicht die Briefe von Apollos gelesen. Da habe ich die Briefe von Paulus gelesen. Und ich möchte dir sagen, das ist meine erste Lektion für euch heute. Gott hat dich und er hat mich nicht berufen, weil wir so toll sind, sondern Gott hat uns berufen, trotz unserer Schwachheit. Amen. Amen. Wir sind berufen aus Gnade. Nicht aufgrund von unserem Charisma, sondern aufgrund unserer Armut. Das sagt immer Bruder Afshar, jeden Sonntagmorgen, wenn wir zusammen beten, sagt immer, Hoshabala, Libane, Chali, nicht wahr? Glückselig, deren Tasse leer sind. Die glückselig, die wissen, dass sie arm sind, dann können sie gefüllt werden mit Jesus. Amen. Wir sind berufen aus Gnade. Mein zweiter Punkt ist Gnade und Identität. Ich möchte dich heute Morgen fragen, deine Nachfolge, deine Berufung, dein Dienst, wenn du dein Christsein lebst, in deinem Beruf, vielleicht in deiner Firma, in der Bildungsstätte, wo du arbeitest, in der Familie, wo du als Mutter oder Vater arbeitest, für deine Familie das Beste, für das Beste. Wie wird deine Identität geprägt? Aufgrund deiner geistlichen Begabungen, deiner Charismen oder in dem Charakter Jesu? Paulus ist ein Beispiel dafür, dass Berufung aus Gnade und die charismatische Begabung in einem Konflikt sind. Was meine ich damit? Paulus war unglaublicher Charismatiker, auch schon bevor er zu Christus kam. Er war ein hochgebildeter Pharisäer unter der Schule des Gamaliel, Apostelgeschichte 22,3. Er war menschlich und moralisch höher stehend als jeder andere. Er behauptet sogar, und ich glaube, dass man, nachdem ich jetzt hier Easy TV gucke, oder jetzt im Moment gucke ich Stitzel von diesen orthodoxen Juden, er sagt, er ist dem Gesetz nach perfekt. Philipper 3, Vers 6. Absolut perfekt. Absolut hochbegabt. Aber er sagt in Philipper 3, Vers 5, dieses Charisma, was ich gehabt habe, Vers 5, beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, aus dem Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit im Gesetz perfekt. Krass, charismatisch, eins mit Sternchen. Und jetzt kommt's, Vers 7. Und auch was immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wirklich, ich habe auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck, oder darf ich von Luther die Übersetzung nehmen, für Kot halte, damit ich Christus gewinne. Krass. Wir werden hier berührt mit den tiefsten Fragen der Nachfolge. Schau mal, ich bin jetzt 44 Jahre lang Nachfolger Jesu. Alle, mit denen ich meine ersten Tage als Christ begonnen habe,
Die meisten folgen heute Jesus nicht mehr nach. Das muss ich leider so sagen. Ich bin jetzt 38 Jahre im vollzeitlichen Dienst. Viele, mit denen ich begonnen habe, meinen Dienst, sind heute nicht mehr im Dienst.
Sie sind zwar noch Christen, aber sie sind enttäuscht. Und ich kann sie auch verstehen. Man kann von Christen und von Gemeinde enttäuscht werden. Das ist so.
Aber es ist die Frage, wann empfinde ich mich als berufen? Wann empfinde ich mich als erfolgreich? Und hier ist jemand, der hochbegabt war, ein hohes Charisma hatte und sagt, es gibt einen Schlüssel, wie man seine Nachfolge bewältigen und erfolgreich abschließen kann, indem ich Christus als das Zentrum meiner Berufung wähle. Es ist die Gnade Gottes. Es ist die Gnade Gottes, die ihn sogar sein Versagen überwinden hat lassen. In 1. Timotheus 1, Vers 12 bis 15, da sagt er hier, ich danke Jesus Christus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, durch das er mich als treu erachtet und in Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer, Verfolger und Gewalttäter war. Krass. Hier war jemand, der gepredigt hat vor Menschen, nicht vor irgendwelchen Menschen, sondern Menschen, die er kannte, deren Kinder er damals ins Gefängnis hat werfen lassen, deren Ehepartner er vielleicht sogar hat ermorden lassen in seinem Namen. Vor solchen Leuten hat er gepredigt. Ich weiß nicht, wie es mir gehen würde. Ich würde mir das nicht zutrauen. Vor Menschen zu predigen, die alle meine Fehler wissen, das ist ein Schlag in die Bauchhöhle. Mit Fehlern Gott treu zu dienen, das kann man nicht, indem man auf seine eigenen Charismen schaut. Mit seinen eigenen Fehlern leben zu müssen, kannst du nur, wenn du verstanden hast, Gott hat mich berufen aus Gnade und nicht aufgrund meiner moralischen Vorteile. Wir sehen das im Beispiel von Saul. Ich muss mich kurz fassen. Er scheiterte an seiner Berufung. Gott hat ihn erwählt zum König über Israel. Er wurde gekrönt zum König. In 1. Samuel 10, 27 lesen wir, dass er am Tag seiner Erwählung hörte, er, wie böse Menschen über ihn lästerten und sagten, wie wird der uns retten? Er scheiterte an seiner Berufung, weil er meinte, das Urteil oder die Meinung von Menschen bestätigen meine Berufung. Wir leben in einer Zeit von TikTok, von Instagram. Wir leben in einer Zeit von Likes und Dislikes und wie viele Follower hast du? Es ist so eine dämonische Zeit. Wenn du deine Berufung abhängig machst von den Likes von Menschen, wirst du scheitern. Saul, er konnte nicht Gottes Befehl gehorchen, 1. Samuel 13, 11, weil er hatte sich innerlich abhängig gemacht von der Unterstützung von Menschen. Ich sage nicht, ein Leiter braucht keine Menschen. Wir haben 70 Mitarbeiter und Leiter, wir wissen alle, wir brauchen einander, darum geht es heute nicht. Aber wenn du sagst, ich kann meine Berufung nur erfüllen, wenn Menschen mich unterstützen, was wirst du sagen an dem Tag, wo Menschen ihre Unterstützung dir versagen? Wir können Gottes Berufung erfüllen, auch wenn Menschen uns nicht mehr unterstützen. Saul hat diesen Schritt nicht geschafft. Und das letzte, Saul scheiterte in seiner Berufung, weil er dachte, ich bin nur wertvoll, wenn andere nicht so wertvoll sind wie ich. An dem Tag, wo David mehr gepriesen wurde als er, da scheiterte er. Da war er neidisch, da verglich er sich mit David. Und ein böser Dämon fuhr in ihn und er wurde von Neid zerfressen. Wenn du deine Berufung davon abhängig machst, ich bin nur wertvoll, wenn andere nicht so wertvoll sind wie ich oder wenn ich andere abwerte, es wird dich auf den Weg der Verdammnis und den Weg des Versagens führen.
Aber Paulus ganz anders. 1. Korinther 15, 9. Ich bin der geringste der Apostel. Ich bin nicht würdig, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Und jetzt kommt's. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist mir gegenüber nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe, und jetzt kommt, ich habe noch viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, hier ist Bruder Afschan, ne? Nicht ich, sondern die Gnade Gottes in mir. Amen, preis dem Herrn. Die Gnade Gottes lässt dich auch Krisenzeiten überwinden. Und mein letzter Punkt, und ich kürze ihn ab, wie kann ich eigentlich meine Berufung finden? Und nochmal zu testen, um zu sehen, ob ihr noch wach seid, möchte ich gerne mal fragen, wer von uns hat zum christlichen Glauben gefunden in einer Stadionsveranstaltung, wo 5.000, 10.000 Leute versammelt waren und ist dort in so einem Stadion zum Glauben gekommen? Darf ich mal sehen, wer in so einer Veranstaltung zum Glauben gekommen ist? Ich sehe im Moment nicht, aber das heißt nichts, weil ihr könnt im Moment auch schlafen, ne? Das könnte auch sein. Darf ich dir meine zweite Frage stellen? Wer ist durch eine Radio- oder TV-Sendung durch einen berühmten Prediger zum Glauben gekommen? Darf ich mal fragen, wer da zum Glauben gekommen ist? Okay, jetzt kommt meine letzte Frage. Und jetzt werde ich merken, ob ihr noch schon schlaft. Und zwar, wer ist zum Glauben gekommen durch seine Mama, Papa, Verwandte oder Freunde? Wer hat so zum Glauben gefunden? Wow, ihr seid noch wach, preis dem Herrn. Schaut euch mal um, wie viele Leute das sind. Und ich möchte dir zum Schluss eine Frage stellen. Und meine Frage ist, wie finden wir unsere Berufung? Finden wir sie durch unsere Begabung oder durch Beziehung? Paulus schreibt in 2. Timotheus 1, Vers 12, aus diesem Grund leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe, und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Wie kann ich meine Berufung finden? Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt in dem Leben eines jeden Christen, der zu Jesus gefunden hat. Was hat Gott mit mir vor? Ich habe verstanden, ich bin jetzt Christ, Gott hat mich noch nicht entrückt, Gott hat mich noch nicht im Autounfall umkommen lassen, sondern ich habe noch eine Berufung zu erfüllen hier auf dieser Erde. Und wir sehen, wie Gott beruft. Einmal, indem wir diese Berufung durch Jesus Christus bekommen. Aber wie tut er das praktisch? Wir sehen das in dem Leben von Timotheus, Apostelgeschichte 16, Vers 1 bis 3. Nur sehr, sehr dünn erfahren wir hier, aufgrund welcher Fakten Paulus Timotheus erwählt. Er war der Sohn von einer gläubigen Jüdin und einem nichtgläubigen Heiden. Das war schon mal problematisch. Er musste ihn sogar hinterher beschneiden lassen für die Juden, weil der Vater das vergessen hatte. Er war problematisch, dieser Timotheus. Er war auch jemand, der nicht gerade der Mutigste war. Paulus musste ihm immer wieder Ermutigung schreiben, wie in 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Paulus war so ein bisschen Timotheus war so ein bisschen ängstlicher. Er war wahrscheinlich auch ein bisschen so ängstlich, dass ihm das auf den Magen geschlagen ist in einer Stelle. Und ein Pastor hat mir mal gesagt, das ist nicht vom Heiligen Geist, sagt er. Trink ein bisschen Wein und wegen deines Magenbeschwerdens. Dem sind die Sorgen auf den Magen geschlagen. Warum, frage ich mich, hat Paulus so ein Weichei ausgewählt? Jemand, der ängstlich war. Jemand, der psychosomatische Probleme hat. Jemand, der Familienprobleme hat. Und das ist mein letzter Punkt und dann komme ich zum Ende. Ich habe zwar noch ein bisschen mehr hier auf dem Blatt Papier, aber es ist heiß, Leute. Gott erwählt uns nicht aufgrund unserer Umstände, auch nicht wegen unserer Probleme in der Familie oder mit uns selbst oder wegen unseren Ängsten. Gott erwählt uns
weil er uns befähigt, das zu tun, was er mit uns vorhat. Amen. Preis dem Herrn. Und dafür möchte ich gerade jetzt beten und bitte, dass Bruder Michel nach vorne kommt. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, Herr, für diese wunderbare Botschaft, Herr, dass du uns berufen hast durch deinen Willen.